Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Sisters of Law, Anwältinnen mit Benzin im Blut. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute gibt es wieder was ganz, ganz Besonderes auf die Ohren. Vergesst die Sons of Anarchy, hier kommen die Sisters of Law. Ich glaube, das wird heute eine ganz, ganz wilde Runde. Anwältin und Arbeitgeberin, das trifft auf meine beiden Gäste zu, wenn sie auch ganz unterschiedliche Rechtsgebiete abdecken. Mit Ilka Schmalenberg und Celia Evlice spreche ich über unterschiedliche Wege in die Selbstständigkeit, über Arbeitsrecht und Strafrecht, über Fachkräftemangel und Flexibilität. Und wir klären, sind Bikerinnen die besseren Chefinnen? Wir sprechen natürlich auch über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ganz am Rande vielleicht ein klitzekleines bisschen über unsere heißen Öfen und die Liebe zum Motorradfahren, die wir allesamt erst kürzlich für uns entdeckt haben. Und wir sind uns einig, es ist nie zu spät, um sich Träume zu erfüllen. Liebe Ilka, liebe Celi, ich freue mich riesig, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, hallo, wir freuen uns auch sehr, hier zu sein.
Ich auch, enorm.
Liebe Mädels, ich stelle euch zu Beginn ganz kurz vor. Celi, du heißt eigentlich Celia, magst aber lieber Celi, kann ich total gut nachvollziehen, weil ich mag die lange Version meines Namens auch nicht. Die wurde bei mir zu Hause nämlich immer nur dann verwendet, wenn ich irgendwas angestellt hatte. Also Stephanie, kommst du bitte mal in die Küche. Du bist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht und Überraschung natürlich vor allem im Strafrecht, aber auch im Familienrecht und im Verkehrsrecht tätig. Du hast deine eigene Kanzlei in Vlotho und eine Zweigstelle in Hameln. Last but not least bist du Mutter und natürlich Bikerin. Ilka, auch du bist Bikerin, tummelst dich aber in ganz anderen rechtlichen Gefilden. Du bist nämlich Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht und, was ich sehr spannend finde, du hast dich voll auf die Arbeitnehmerseite fokussiert. Auch du hast deine eigene Kanzlei und zwar in Nürnberg und auch du hast mehrere Angestellte. Wie immer zu Beginn eines Gesprächs möchte ich von euch erstmal wissen, warum habt ihr eigentlich Jura studiert? Celi.
Ja, Jura war für mich seit Kindesbeinen an eine Männerdomäne, in der ich, zumindest in den 80er, 90er Jahren, in der ich halt eben mitreden wollte. Das war mit einer der Gründe. Und ein anderer Grund war ein extrem hoch angesehener Beruf, wo gerade als Kind Einwanderereltern ebenfalls der Zugang sehr interessant war.
Und bei dir, Ilka, was waren deine Gründe?
Ich bin sehr blauäugig da eigentlich rangegangen und wusste zunächst gar nicht, was ich studieren soll. Meine Schwester und ich waren die Ersten in der Familie, die überhaupt ihr Abitur erreicht haben. Und ich hatte dann immer so ein Buch durchgeblättert. Ich glaube, die gab es damals von der Bundesagentur, was man denn alles für Berufe machen kann und welche Zugangsvoraussetzungen es dafür gibt. Und ich hatte eigentlich mich fast ausschließlich für Journalismus und Politik entschieden oder sozusagen danach gesucht und mich dafür beworben. Und dann wurde aber der Bachelor eingeführt und manche Fächer waren irgendwie voll. Und dann hätte man so Stochastik oder irgendwas mit dazu nehmen müssen. Und ich dachte so, genau. Und dann dachte ich aber, okay, die meisten Politiker sind ja auch Juristen und da konnte man sich dann sozusagen noch, hatte ich mich noch nicht in Rostock beworben, ich habe mich damals dann noch schnell in Rostock für Jura eingeschrieben und bin dann erstmal sozusagen dahin gegangen und habe geguckt, ja, also ohne festen Ziel und dann war es überraschend dann doch ganz gut und bin dabei geblieben.
Gut, jetzt habt ihr beide Jura studiert, mit Jura kann man bekanntlich aber ja alles machen, warum dann Anwältin, Celi, warum wolltest du Anwältin werden?
Es gab für mich von Anfang an überhaupt gar keine andere Alternative. Ich glaube, bei mir ist dieser Helfersyndrom extrem ausgeprägt und ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich von Tag 1, wie sie in die Kanzlei kommen, verändern können. Und ganz besonders sieht man das gerade im Familienrecht, auch wenn es nur eine simple Scheidung ist. Und ich glaube, doch, ich habe die Berufung gefunden.
Den Eindruck machst du auf jeden Fall. Und es mag vielleicht eine Scheidung für den Anwalt, wenn sie gerade durchläuft, simpel sein. Ich glaube, für die Betroffenen immer gerade eben nicht. Das ist schon ein einschneidendes Erlebnis. So, und Ilka, warum wolltest du Anwältin werden?
Anwältin wollte ich ja nicht von Anfang an werden. Also ich bin es durch Zufall geworden. Ich wollte eigentlich auch immer was Gutes tun und irgendwie mich an der Gesellschaft beteiligen oder irgendwie aktiv sein und bin dann über das Referendariat zum Verwaltungs-, besser gesagt zum Sozialrecht gekommen und dachte, okay, danach gehe ich in eine Behörde und mache da sozusagen meine Arbeit als Angestellte. Und ja, aber nach dem Referendariat ist es ja immer so, man hat erstens mal nicht so viel Zeit, sich vorher schon zu bewerben. Man kann es auch ohne Examen eh nicht, weil man weiß ja nicht, ob man es besteht. Und habe dann erstmal sozusagen eine Lückenlösung versucht zu finden. Und da gab es halt eine Stelle, die war ausgeschrieben als angestellte Anwältin für Sozialrecht. Und dann habe ich mich da beworben und bin dann darüber in den Anwaltsberuf gekommen. Und bin dann, weil das dann doch sehr viel Spaß gemacht hat und abwechslungsreich war, bin ich dann dabei geblieben.
Angestellte Anwältin ist eigentlich ein super Stichwort, weil nicht nur eure Beweggründe, Anwältin zu werden, ja so ein bisschen unterschiedlich sind, sondern auch euer Werdegang, euer Karriereeinstieg. Ilka, du hast eben gerade schon gesagt, du hast als angestellte Anwältin angefangen. Celi, wenn ich es recht erinnere, du hast dich gleich selbstständig gemacht mit eigener Kanzlei. Celi, warum war das für dich gesetzt? Was waren deine Gründe? Warum gleich den Schritt, den großen Schritt ins kalte Wasser?
Ja, meine Tochter war ein Jahr alt, wie ich das erste Examen geschrieben habe. Und unser Sohn kam mitten im Referendariat, also zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung. Ich habe noch das zweite Examen 4 Wochen vor ET geschrieben. Also brauchte ich etwas, was Familie und Beruf einigermaßen vereinbaren kann. Und das war die Selbstständigkeit.
Ich finde das ja unfassbar, das gleichzeitig zu wuppen. Mich hat schon nur, in Anführungszeichen, das Examen total überfordert. Ich muss mich um gar nichts anderes kümmern. Ich fand das schwierig genug. Ilka, warum kam das nicht für dich in Frage? Also warum Anstellung? Was sprach aus deiner Sicht gegen die Selbstständigkeit?
Genau, ich hatte ja gesagt, ich habe mich für ein Angestelltenverhältnis beworben. Das Vorstellungsgespräch war dann doch aber ganz anders. Ich wollte in die Anstellung, weil ich dachte, okay, das ist sicher. Ich habe mich noch nie mit der Selbstständigkeit auseinandergesetzt. Aber als ich dann da in der Kanzlei eingestiegen bin, hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass das mehr so war wie man setzt sich da schon ins fertige Büro und bekommt so eine Umsatzbeteiligung, aber diese ganzen Strukturen, Werbung und so, darum kümmert sich dann der Kanzleiinhaber. Und dann war das so semi-angestellt. Also es war schon wie eine Selbstständigkeit, weil ich war ja Freiberufler, aber hatte dann immer noch dieses Sicherheitsnetz, dass ich sozusagen nicht in das Risiko gehe, Personal bezahlen zu müssen, Werbung bezahlen zu müssen, dass ich meine Miete weiterhin zahlen kann, weil ich ja safe meine Umsatzbeteiligung bekommen habe für das, was ich da abgearbeitet habe. Deswegen war sozusagen eigentlich nicht so die Selbstständigkeit mein Ziel vorerst.
Vorerst. Und das heißt, mit Sozialrecht hast du dich eigentlich nur aufgrund der Anstellung befasst. Du hast jetzt nicht so ein besonderes Faible dafür schon gehabt.
Nur durch das Referendariat, da hatte ich schon sozialrechtliche Fälle bearbeitet und ich fand auch Verwaltungsrecht tatsächlich im Referendariat sehr dankbar. Man konnte das so, also war dann plötzlich mein neues Steckenpferd, also ich war da relativ gut drinne. Und das Sozialrecht ist ja so ein besonderes Verwaltungsrecht und das fand ich dann schon sehr spannend und vor allen Dingen, weil das nicht ganz so, also es war schon menschennäher, also da stecken ja ganze Schicksale und Leben dahinter und das fand ich dann halt immer so spannend, weil man halt auch eben dann so Nutzen für die Allgemeinheit auch noch mitbringt, wenn man so eine Fälle behandelt.
Ja, Schicksale sind, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, was deine Rechtsgebiete anbelangt, Celi. Du machst hauptsächlich, ich habe es eben schon angeteasert, Strafrecht, Familienrecht, Verkehrsrecht. Das sind ja immer einschneidende Erlebnisse, die man da hat und bewältigen muss. Hast du dich von Anfang an auf diese Rechtsgebiete spezialisiert mit Kanzleigründung oder hast du den Einstieg, sage ich mal, so ja, Feldwald-Wiesen-mäßig gestaltet? Wie ging es bei dir los?
Eher Feld und Wiese. Als Selbstständige, die sich gerade im Prinzip in das Leben reinstürzt, in das Berufsleben reinstürzt, kannst du dir gar nicht leisten zu sagen, ich mache nur noch das eine oder das andere. Nimmst im Prinzip alles an, was du kriegen kannst. Aber mit der Zeit habe ich dann halt eben gemerkt, das funktioniert gar nicht. Du hast gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, dich immer wieder in neue Rechtsgebiete reinzuarbeiten. Und wenn dann doch mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres kommt, ist es doch sehr, sehr zeitintensiv. Das hat dann dazu irgendwann geführt, dass ich mich entscheiden musste und sagen musste, okay, das sind jetzt die 2 bzw. 3 Rechtsgebiete, die ich vorwiegend und hauptsächlich mache. Wobei ich sagen muss, es gibt immer mal wieder Mandanten und Mandate, die außerhalb des Regelbereichs liegen, wo man dann ja zähneknirschend vielleicht doch das ein oder andere Verfahren annimmt.
Ja, kann ich verstehen, kenne ich aus meiner Zeit eben auch noch, als ich viele Mandate bearbeitet habe. Wenn der Mandant dann sagt, ja, kannst du das nicht bitte eben auch noch regeln, dann beschäftigt man sich halt, ja, dem Mandanten zuliebe, aber wie du sagst, zähneknirschend halt auch mit dem Telekom-Vertrag oder Vodafone-Vertrag oder was auch immer. Und das war immer das, was ich am meisten gehasst habe. Viel Zeit, nervig, man muss halt doch nochmal nachgucken. Ja, wie ist es denn da? Sili, vielleicht noch so ein paar Tipps für unsere Berufseinsteiger. Wir haben ja ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen oder solche, die es gerade werden wollen. Hast du ein paar Tipps? Wie hast du angefangen? Selbstständigkeit, man muss ja so viel bedenken. Hast du dich einfach reingestürzt? Hast du einfach gemacht? Hattest du einen Businessplan? Gib mal so ein paar Tipps.
Ich hatte tatsächlich gar keinen Businessplan, sondern blind rein ins eiskalte Wasser. Ich dachte mir einfach, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich Lotto gespielt und ich spiele jetzt einfach mal Lotto. Klar hat man Angst, kann ich die Miete zahlen, kann ich dies oder jenes, aber es funktioniert. Es ist unglaublich, aber es funktioniert wirklich. Nee, einfach Augen zu und durch. Ich muss dazu sagen, so, ich habe noch einen zweiten Standbein. Ich habe doziert, was ich heute noch immer noch mache. Ich habe damals natürlich mehr doziert, um ja die Kosten zu decken. Aber es geht wirklich. Versprochen.
Ich finde das wahnsinnig mutig und wahnsinnig sympathisch. Und ehrlicherweise habe ich es so ähnlich auch gemacht. Ich glaube, ich hatte ein Buch, wo ich mir so ein paar Tabellen angeguckt habe, an was muss man denken, damit man weiß, was man überhaupt alles kaufen muss. Weil man kommt ja aus dem Referendariat und ehrlich gesagt, ich wusste schon gar nicht, auf welchen Schriftsatz welcher Stempel kommt. Ne? Also musste man sich ja auch erstmal mit befassen. Ilka, du bist ja nicht in der Anstellung geblieben. Was waren dann deine Gründe zu sagen, so, ich mache das jetzt?
Das kam so ein bisschen mit der Zeit. Also das war jetzt nicht ja sofort, das hat sich so entwickelt. Und ich finde ja als Rechtsanwältin, auch wenn man als Angestellte arbeitet, ist man ja immer sehr frei in der Mandatsbearbeitung. Also so soll ja die Idee dahinter sein. Aber mir wurde immer zu viel reingequatscht und mir wurde immer aufdoktriert, ich muss jetzt den Mandanten annehmen, egal wie unangenehm der ist oder wie lästig der Fall ist. Also ich wollte irgendwie freier sein in der Entscheidung, welche Mandate ich bearbeite und wie viel Zeit ich dafür brauche, wie viele ich überhaupt machen möchte. Und dadurch, dass das Anstellungsverhältnis von Anfang an sehr ungerecht war, also schon allein wegen dieser Umsatzbeteiligungssache und wegen der Vergütung, ich dachte, ich arbeite hier von Montag bis Sonntag und übelst viele Stunden und das Geld, was ich hier einspiele, ist halt in eine andere Tasche. Und dann dachte ich, dann kann ich das auch selber für mich.
Und offensichtlich kannst du das, also ihr beide könnt das. Ich finde, ihr seid beide leuchtende Beispiele dafür, wie gut Selbstständigkeit funktionieren kann und was dafür spricht, diesen Schritt zu wagen. Ihr seid beide sehr erfolgreich mit dem, was ihr tut. Man hört aber immer wieder, also ich stehe viel in Kontakt mit Studenten, Studentinnen, Referendarinnen, vor allem Referendaren. Viele haben tatsächlich, wie ihr es auch so eben angedeutet habt, so Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit. Sili, was glaubst du, woran liegt das? Wo kommt diese Angst her? Weil eigentlich weiß man es ja nicht, ob es funktioniert oder nicht. Es gibt ja wahnsinnig viele positive Erfolgsgeschichten. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass diese Angst da ist?
Ich glaube, in erster Linie das Wirtschaftliche. Man kommt gerade aus dem Studium oder Referendariat letztendlich raus und hat das nötige Kleingeld nicht, sage ich mal, sich erstmal klein einzurichten. Und ich glaube, es ist zum einen das Wirtschaftliche und zum anderen bin ich persönlich der Meinung, dass das Referendariat eigentlich falsch aufgebaut ist. Wir werden überhaupt nicht darauf vorbereitet. Einfaches Beispiel, wie schreibe ich eine Rechnung? zum Beispiel mit der fortlaufenden Rechnungsnummer. Das muss dazu. Das sind alles so Sachen, die uns nicht beigebracht werden und die fehlen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die abschrecken.
Das glaube ich auch. Siehst du es genauso, Ilka?
Absolut. Also in der Referendarsausbildung wurden sogar richtig Ängste geschürt. Also unsere AG-Leiter waren ja Richter, keine Anwälte. Und die natürlich, die haben ja auch Fachkräftemangel oder wissen ja, okay, da gibt's einen Richtermangel. Und die haben quasi Werbung für die Justiz und für die Verwaltung gemacht. Aber über den Anwaltsberuf haben die immer so geschimpft. Also es wurde richtig gesagt, ja, diese Anwaltsschwemme und es gibt ja genug. Und die meisten Anwälte sind immer noch ergänzend von Hartz-IV-Leistungen abhängig. Also es ist nicht so, es wird nicht offen gefördert oder man wird nicht individuell gefördert, in welche Richtung man später gehen kann, sondern es wird immer nur so Werbung für diese Sicherheit in der Verwaltung gemacht und nicht für mutig zu sein, in die Selbstständigkeit zu gehen oder in die Anwaltschaft. Und das ist natürlich abschreckend, weil man ist ja auch so im Tunnel. Also man ist mit dem Referendariat beschäftigt, mit den Examensvorbereitungen und hat da gar nicht die Zeit, sich dann das noch alles zu hinterfragen, was einem da immer so vorgesprochen wird. Also wie Celi schon gesagt hat, ne, also das ist ja dann diese wirtschaftliche Angst, weil man auch in dem Referendariat keine Möglichkeit hat, irgendwie so Geld zu sparen für die Selbstständigkeit, um vielleicht dann Geld für die Kanzleigründung zu haben. Und das Problem ist ja auch, dass gerade Selbstständigkeit immer nicht so gut gefördert wird. Also klar, man geht dann danach zur Bundesagentur und kann einen Gründungszuschuss beantragen. Der wird ja in den meisten Fällen auch abgelehnt, weil die sagen, nee, das fördern wir nicht. Das hat keine Erfolgsaussicht, was sie hier machen wollen. Und dann ja, macht man das dann halt irgendwie so mit Biegen und Brechen.
Ja, das stimmt. Den Gründungszuschuss gibt's. Da sind auch die Rechtsanwaltskammern dann berufene Stelle, um eben den Gründungsplan zu beurteilen. Ich musste das tatsächlich auch häufig machen. Ich sehe das genauso. Wenn ich zurückdenke, mein Referendariat ist jetzt ungefähr schon 100.000 Jahre her, aber ich habe nichts gelernt für den Anwaltsalltag. Also man musste ja natürlich im Zuge der Klausuren dann auch wissen, welche Anwaltskosten, Gerichtskosten und so weiter, das musste man ja ausrechnen. Aber ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal eine Gebührenrechnung schreiben musste, da ging es um natürlich den Streitgegenstand vor Gericht. Es wurde aber was mitverglichen, was gar nicht anhängig war. Ich war völlig lost. Gott sei Dank gibt es den Gebührenpapst Norbert Schneider. Bei dem habe ich mal ein Seminar besucht und diesen Fall hatten wir zufällig im Ordner. Aber ich wusste so viele Dinge nicht. Also man hat eigentlich für den praktischen Alltag nicht wirklich was gelernt und ich musste mir wirklich Dinge ergoogeln. Wie gesagt, welche Stempel brauche ich überhaupt? Was muss ich sonst irgendwie? Prozessregister und lauter so ein Kram hat mich völlig überfordert am Anfang. Ich habe auch einfach so gemacht und dann Stück für Stück halt so gesehen, ja, was braucht man noch? Ich glaube auch, da wäre es Zeit, ein bisschen im Referendariat mehr drauf einzugehen. Ich glaube, da wäre schon genug Interesse da. Ich glaube auch, Soft Skills kommen zu kurz. Also Mandantengespräche führen. Wie kläre ich über die Kosten auf? Das ist ein häufiger Streitpunkt nach Mandaten, dass die Mandanten überrascht sind. Mit den Kosten habe ich aber gar nicht gerechnet. Warum haben sie es nicht gesagt? Deswegen, das habe ich auch immer gemacht. Hat mir aber keiner beigebracht. Habe ich mir halt selbst so überlegt. Also ihr da draußen, aufgepasst und aufgemerkt, es kann funktionieren und es ist alles gar nicht so wild. Lasst uns mal ein bisschen einen Blick auf euren Anwaltsalltag werfen. Ich hatte eben schon so ein bisschen angeteasert, was ihr macht. Celi, du vor allem Strafrecht und Familienrecht. Aber worum geht's inhaltlich bei deinen Mandaten am häufigsten? Was musst du am häufigsten bearbeiten? Was sind so deine Fälle?
Also es ist eine bunte Mischung aus allen Bereichen, sage ich mal, im Rahmen des Strafrechts und des Familienrechts. Aber aktuell beschäftigt mich ein zwei Fälle im Strafrecht, die in diesem Monat auch abgehandelt werden müssen. Das ist zum einen vierfacher Betrug und gefährliche Brandstiftung. Die liegen im Rahmen des Strafrechts aktuell auf dem Tisch. Und familienrechtlich habe ich ohne Ende aktuell in Obhutnahmen. Das fängt von der Inobhutnahme seitens des Jugendamts an, bisschen rüber zu, dass die Kinder selbst zum Jugendamt laufen und sagen, bitte nimm mich in Obhut.
Ach du meine Güte, also das das nimmt einen ja persönlich dann wahrscheinlich, gerade du hast ja selber Kinder, das nimmt einen doch dann wahrscheinlich mit, oder? Dass man mit solchen Situationen konfrontiert wird, dass die Kinder selbst aus eigener Initiative zum Jugendamt gehen?
Ja, natürlich fragt man sich, warum? Aber da gehören immer zwei Seiten mit der Medaille zu. Nicht immer entspricht das, was ein Kind, das in Obhut genommen worden ist, im Jugendamt erzählt, den Tatsachen, die tatsächlich zu Hause passiert sind. Man fragt, ja, warum? Aber ich glaube, mit der Zeit lernt man auch abzuschalten und zu sagen, so, die Tür ist zu und ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr darüber und gut ist.
Ach so, du meintest, dass vielleicht so ein bisschen Einflussnahme stattfindet von der anderen Elternpartei, um die Kinder so ein bisschen zu instrumentalisieren.
Nee, ich glaube, also in diesem aktuellen Verfahren, was ich habe, geht es mehr darum, dass eine 15-jährige junge Dame gerne in Obhut genommen werden wollte, die noch mehr Freiheiten haben wollte, als sie jetzt tatsächlich schon hat und dann Sachen vielleicht in den Raum geworfen hat, die nicht den Tatsachen entsprechen.
Teenager, also klassisches Problem. Aber gefährliche Brandstiftung fand ich jetzt auch, hat man auch nicht alle Tage auf dem Tisch. Gibt es so eine bestimmte Art von Delikten, die sich auf deinem Tisch quasi häufen? Also gibt es irgendwas, was so den Hauptanteil ausmacht im Strafrecht bei dir?
Körperverletzungsdelikte und Betäubungsmittel.
Dann im Zusammenhang mit den familienrechtlichen Verfahren liegt ja irgendwie nah. Entweder, weißt du, wenn du mit dem Ehepartner nicht mehr klarkommst, gibt es zwei Wege, du verhaust ihn oder du musst kiffen, ich weiß
genau,
es nicht.
Genau, richtig.
Ist das der Zusammenhang oder ist das eher Zufall?
Nein, die hängen überhaupt nicht zusammen. Also es gibt, ich würde sagen, weniger als 5% der Fälle, die ich bearbeite, die wirklich irgendwie einen Zusammenhang miteinander haben.
Ja, ich dachte immer, das ist vielleicht eine ganz schlaue Mischung, ne? Strafrecht und Familienrecht bedingt das
ein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Fall war mit dabei, das hat als familienrechtliches Verfahren angefangen und als strafrechtliches Verfahren dann irgendwann mal ein Ende gefunden. Dort hat sie ihn mit Spüli vergiftet.
Mit Spüli, da habe ich eine Nachfrage dazu. Wie kann man mit Spüli vergiften? Also das würde ich sagen, ja, vielleicht eine Magenschleimhautentzündung oder so, aber kannst
genau,
du mit
Spüli? Richtig.
Ach so, aber du kannst nicht mit, ich hatte nämlich im Referendariat, das war großartig, also naja, das klang jetzt irgendwie schräg, aber ich war eigentlich im Sexualdezernat der Staatsanwaltschaft und durfte dann ins Dezernat für Kapitalverbrechen. Und durfte einen Fall bearbeiten, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, da hat jemand den Mann, über Monate hinweg mit kleinen Portionen Rohrreiniger vergiftet. Und ich kann sagen, das hat funktioniert, aber es hat sehr, sehr lang gedauert. Fand ich spektakulär damals als Referendarin, wobei auch das klingt jetzt irgendwie schräg. Aber da durfte ich halt so tatsächlich in die Akten der Rechtsmedizin gucken und so. Das fand ich als Referendarin großartig. Und dann habe ich auch gedacht, so da will ich mal hin, bei der Staatsanwaltschaft, Kapitalverbrechen. Durftest du damals als Frau nicht. Ne? Jugendsachen und Sexualstrafrecht. Und da waren nur die Jungs im Dezernat für Kapitalverbrechen. Aber sehr, sehr spannend. Ilka, bei dir sind es ja ganz andere Dinge. Also ich glaube, mit Strafrecht hoffentlich hast du in Arbeitsverhältnissen nicht so oft zu tun. Und du hast dich aber festgelegt, das finde ich auch ganz spannend, Arbeitnehmer. Du vertrittst ausschließlich Arbeitnehmer. Was wird denn bei dir am häufigsten erstritten quasi? Oder was erstreitest du am häufigsten für deine Mandanten?
Also so im Arbeits- und Sozialrecht kommt ja viel rein, aber ich habe jetzt auch mal in meine Aktenstatistik geguckt und das meiste sind tatsächlich Kündigungen oder Aufhebungsverträge. Also das ist eigentlich immer so der Regelfall, dass das einfach ständig passiert, dass jemand gekündigt wird oder ein Aufhebungsvertrag angeboten wird. Was natürlich durch meine sozialrechtliche Komponente noch kommt, habe ich ganz oft natürlich Mandanten, die so langzeiterkrankt sind, wo man dann auch eine Lösung findet, was aber meist auch in einer Beendigungslösung endet. Also das ist dann so der Standardfall. Strafrechtlich wird es dann auch manchmal interessant, aber das gebe ich dann immer an eine Kollegin ab. Also oft wird ja gekündigt wegen Diebstahl oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder sowas Ähnliches. Da muss ich dann mit einer Kollegin von einer anderen Kanzlei zusammenarbeiten. Aber das ist so das Typische. Und aber spannender finde ich eigentlich die Fälle, die ich nicht so oft habe, so wie Versetzung oder so, weil das finde ich immer so ein bisschen aufregender, weil da geht es ja eigentlich noch darum, das Arbeitsverhältnis zu retten und natürlich so zu streiten, dass man noch zukünftig miteinander zusammenarbeiten kann. Also dass es auch noch funktioniert, obwohl alle Parteien schon mal irgendwie einen Anwalt eingeschalten haben.
Das ist für einen selber, glaube ich, mental irgendwie schön, wenn man da nochmal so richtig was glatt ziehen kann. Ne? So jetzt ja. Mal als, wir sind ja auch ein Service-Podcast, Ilka, für Arbeitnehmer mal zum Mitnotieren. Was sind die drei häufigsten Gründe, warum eine Kündigung unwirksam ist, also bei dir in den Mandaten? Was machen Arbeitgeber am häufigsten falsch? Dann kann jeder seine Kündigung, wir kriegen hoffentlich keine, aber mal daraufhin überprüfen.
Das häufigste ist, dass die Person, die die gekündigt hat, gar nicht vertretungsberechtigt ist. Also es gibt ja auch wirklich noch Personaler, also wirklich Personalabteilungen, die Kündigungen mit im Auftrag unterschreiben. Also das ist natürlich keine Vertretungserklärung und muss dann immer sofort zurückgewiesen werden. Da hat man auch nur 3 Tage Zeit. Also falls jetzt Arbeitnehmer wirklich zuhören, Kündigung ohne Vertretungsmacht immer schnell zurückweisen, dass man die nicht akzeptiert. Das zweithäufigste ist natürlich Kündigung nicht im Original. Gerade wenn man so im Homeoffice remote arbeitet oder einen ausländischen Arbeitgeber hat, dann schicken die natürlich ihre Kündigungen halt auch gerne per E-Mail. Das ist natürlich auch nicht wirksam. Oder aber ansonsten so an dritter Stufe steht dann, glaube ich, Kündigung trotz Schwerbehinderung und das Integrationsamt nicht angehört oder dem Betriebsrat nicht richtig angehört. Also so eine Formfehler einfach immer. Was ja eigentlich, wenn man gut anwaltlich beraten ist, könnte man die eigentlich vermeiden. Das wird dann halt hinten raus immer ein bisschen teuer
aber
für
das
die Arbeitgeber.
Ja, aber das waren doch hervorragende Tipps. Also wir merken uns, wenn ihr eine Kündigung kriegt, immer ganz schnell anwaltlich beraten lassen. Da kommt es wirklich auf jeden Tag an. Und die Formalia mal eben kurz checken, die Ilka uns genannt hat. Finde ich schon mal gut, können wir heute ganz doll was mit nach Hause mitnehmen für uns selber. Ein Thema, das ich mit euch beiden noch besprechen möchte, Social Media. Ihr seid beide auf Social Media wahnsinnig aktiv, vor allem auf Instagram. Ich folge euch beiden ja auch. Ich verlinke eure Accounts mal in den Shownotes, dann kann jeder mal reingucken. Glaubt ihr, dass das heutzutage zu einem Kanzleiauftritt dazugehört? Also nicht nur eine Homepage, sondern auch ein Auftritt auf Social Media. Facebook ist ja inzwischen eher so ein bisschen out. Und auf LinkedIn, wie seht ihr das, Ilka?
Also ich finde Social Media eigentlich sehr wichtig. Gerade zu Zeiten der Digitalisierung oder jetzt zu Corona. Also mir hat es auch unheimlich geholfen, so ein Netzwerk aufzubauen mit anderen Anwältinnen. Weil ich bin ja jetzt vor 2 Jahren erst hierher nach Nürnberg gekommen, war ja vorher immer in Berlin und ich kannte ja niemanden. Und über Instagram konnte ich so ein bisschen Image aufbauen, wer ich eigentlich bin und habe dadurch ganz viele Kontakte geknüpft. Und ich habe mich auch mal mit Kolleginnen unterhalten, die gesagt haben, dass LinkedIn ganz gut ist für Werbung. Das nutze ich jetzt nicht so häufig. Das ist mir dann auch zu viel Zeit, die es dann mich kosten würde, überall aktiv und präsent zu sein. Aber Instagram finde ich ganz gut und ist ja immer gleich mit Facebook verknüpft. Also das wird ja immer automatisch da auch gleich angezeigt für die, die dann tatsächlich noch Facebook nutzen. Also deswegen, das kann man sich gar nicht wegdenken. Also ja. Mir hat es auch unheimlich geholfen, Mitarbeiter zu finden, weil die mich dann über Instagram schon mal kennenlernen konnten. Wer bin ich eigentlich? Wie arbeite ich? Wie trete ich so auf? Und dann ist dann, glaube ich, die Hürde, zu mir zu kommen, nicht so hoch.
Ja klar, weil man ein bisschen nahbarer erscheint. Ich nehme das übrigens auch sehr oft wahr in letzter Zeit, dass tatsächlich Personal über Instagram gesucht wird oder über Facebook habe ich tatsächlich auch wahrgenommen. Celi, du bist auch wahnsinnig aktiv auf Instagram. Du postest da eher so eine Mischung, würde ich sagen, aus beruflichem und privatem Content. Das mache ich ja auch so. Warum gibst du neben fachlichen Posts auch Einblicke zu deiner Person und richten sich die eher an Mandanten oder an die Anwaltsbubble zum Netzwerken?
Beides. Aber wenn ich was auswählen darf, dann eher an Mandante, weil ich finde, dass der Anwalt immer sehr unnahbar wirkt. Und ich möchte damit einfach nur zeigen, wir sind völlig normal. Wir sind, wie jeder andere da draußen auch, der irgendwas anderes gelernt oder halt eben nicht gelernt hat. Und ich finde, dass das gut ankommt und macht dann halt eben auch Spaß, ne?
Ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und was mich sofort, das kann man ja ruhig mal verraten, wir drei kennen uns letztlich ja auch nur über Instagram. Und deswegen bin ich so ein Riesenfan davon, weil ich so viele Menschen kennenlerne, Kolleginnen und Kollegen, die hätte ich im Leben nicht getroffen ohne Instagram. Ich finde das eine ganz großartige Möglichkeit zu netzwerken. Ich kriege aber tatsächlich auch viele, viele Messages von Nicht-Juristen oder von Studenten. Also ich finde es eine ganz tolle Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Und mir haben viele Kolleginnen und Kollegen auch erzählt, genau wie du, Seli, das ist so eine Mischung. Da melden sich auch Mandanten oder man bekommt ein Mandat tatsächlich wegen eines Instagram-Posts. Würdet ihr sagen, wenn man sich jetzt so die Kolleginnen und Kollegen auf Instagram anschaut, der Anwaltsberuf ist heute ein anderer als noch vor 10 oder 15 Jahren. Glaubt ihr, dass die Mandanten selbst auch eine andere Erwartungshaltung an euch haben? Also nicht nur im Hinblick auf Beratungsgeschwindigkeit, da ist die Erwartungshaltung heute ja eine völlig andere als noch vor 5 oder 10 Jahren, sondern auch eine andere Erwartungshaltung im Hinblick auf das Auftreten eines Anwalts. Und ihr zwei seid, glaube ich, die perfekten Gesprächspartnerinnen dafür, weil ihr beide ja auf Social Media jetzt nicht so zu sehen seid, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren erwartet hätte von einer Anwältin. Also ich sehe das ja sowieso alles anders, aber wie seht ihr das? Anwaltsberuf im Wandel, Ilka?
Ja, da ändert sich vieles. Also dieser eingestaubte Anwaltsberuf mit dem alten Herrn in seinem Zimmer mit seiner dunklen Möbel und also das ist heutzutage nicht mehr so. Man denkt ja immer so, Anwaltsberuf ist ja auch langweilig und sehr trocken. Und durch Social Media sieht man, das ist nicht immer nur der eine Anwalt oder die eine Anwältin und genauso unterschiedlich, wie unsere Mandanten sind. Da gibt es auch verschiedene Charaktere und Arten von Menschen, die wir betreuen oder beraten. Genauso individuell muss auch der Anwalt oder die Anwältin sein. Es gibt halt einfach viele Sachen, das merke ich bei meinen Mandanten, die kommen extra zu mir, weil ich zum Beispiel eine Frau bin. Also die wollen lieber sich von einer Anwältin beraten lassen. Andere wollen sich nicht von einer Anwältin beraten lassen und lieber von einem Mann, weil sie vielleicht selbst, also gerade bei Frauen habe ich mal festgestellt, dass wenn die eine unsichere Situation haben, wo die sich nicht so wohlfühlen oder irgendwas passiert ist, dass die sich eher an einen Mann wenden, weil die einfach von sich auf andere schließen und sagen, okay, eine Frau kann mir da jetzt nicht so helfen. Ich konnte mir ja auch nicht helfen. Andererseits gibt es einfach viele Männer, die kommen zu mir. Steffi guckt gerade so ganz komisch. Doch, wirklich. Also es gibt Frauen, die trauen mir nicht zu, weil sie sich selber nicht zutrauen. Aber das ist, glaube ich, dieses allgemeine Problem, was wir haben, dass man weiblichen Anwälten nicht so viel zutraut. Also ich weiß nicht, ob ihr das in der Berufsanfängerphase hattet, dass es immer hieß, die junge Anwältin, können sie überhaupt was?
Mäuschen.
Das ist Mäuschen, ne? Schätzelein. Und genau, und dann gehen dann viele dann doch lieber zu männlichen Kollegen. Aber mittlerweile hat sich das so gewandelt durch Social Media, dass man ist viel nahbarer geworden. Man will zu jemandem gehen, mit dem man auf Augenhöhe kommunizieren kann und will sich ja auch wohlfühlen, weil man gibt ja irgendwie ein wichtiges Anliegen ab.
Ja, also no offense an die männlichen Kollegen da draußen, auf gar keinen Fall. Aber wäre ich jetzt persönlich, ja, Partei eines Rechtsstreits, mir würden so viele Kolleginnen einfallen, die ich dafür engagieren würde. Also ich würde mich auch nicht selbst vertreten. Und da ist es ein bunter Strauß an Mädels dabei, von denen ich sagen würde, die will ich. Die reißt der Gegenseite immer so richtig in den Arsch auf. Also sachlich, aber hochkompetent. Es gibt auch ein paar Kollegen, die ich engagieren würde, aber ich würde nie auf die Idee kommen, Gott, das ist eine Frau, die kann mir nicht helfen. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich kenne super viele, super taffe, hochkompetente Mädels. Die würde ich sehr gerne engagieren. Seli, wie siehst du das Ganze? Dich sieht man ja tatsächlich, wirklich, ich würde fast, ich weiß nicht, ob 50-50, aber sehr privat auch. Kriegst du Feedback dazu? Und glaubst du, das ist heute nötig, weil der Anwalt ja sich anders präsentieren muss?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wen ich ansprechen möchte. Und das, was ich jetzt sage, soll absolut nicht böse gemeint sein, aber wenn ich den Normalsterblichen ansprechen möchte, dann denke ich, dass das unheimlich, unheimlich wichtig ist. Ich glaube auch, dass die Mandanten kein Anwaltsmandatsverhältnis mehr haben möchten, sondern freundschaftlicher einfach und wirklich, dass man sagen kann, hey, Mensch, ich habe dich jetzt gerade auf der Straße gesehen, wollen wir nicht einfach mal einen Kaffee zusammen trinken oder so. Ich glaube, das gehört einfach mittlerweile mit dazu, wenn man seinen Platz finden möchte.
Das führt mich zu der Frage, siehst du deine Mandanten in aller Regel, Celi, oder duzt du die?
Ein Großteil von denen duze ich.
Ich find das eine ganz spannende Entwicklung und ich glaube, da gibt es auch in der Anwaltschaft immer noch so zwei Lager. Die eine Hälfte, glaube ich, sagt, na, das ist, wenn ich kompetent und seriös wirken will, dann geht das nicht. Ich brauche Distanz zu meinen Mandanten. Ich bin beruflich ganz anders als privat. Ich möchte auch diese Distanz. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin da anders und sehe das auch anders, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass bei mir in der Kanzlei Menschen saßen, die gesagt haben, oh Gott, jetzt bin ich aber erleichtert, ich hatte so Angst vor diesem Besuch. Und das hat mich immer nachdenklich gemacht, weil ich dachte, wir sind ja da, um euch zu helfen. Also vor diesem Besuch braucht man noch keine Angst haben. Ich kann es verstehen, dass man vielleicht Sorge hat, wenn man das erste Mal vor Gericht ist und dann sitzt da der Richter und vielleicht auch noch ein bisschen erhöht oder im schlimmsten Fall Staatsanwalt und so. Aber der Besuch vom Besuch beim Anwalt sollte man keine Angst haben. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, sich auf Social Media so nahbar zu zeigen, um auch die Angst zu nehmen. Und das letztlich ist, ja, glaube ich, so ein bisschen Verständigung, Vertrauen in den Rechtsstaat, Vertrauen in Anwaltsberatung. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und diese Angst kann man auf diese Art und Weise, glaube ich, vielen Menschen nehmen. So, was ich euch noch unbedingt fragen wollte, wir wollen ja nicht nur über Mandate sprechen und eure Fachgebiete, sondern auch über eure Situation als Arbeitgeberin. Ihr seid beide Arbeitgeberinnen. Welches Gefühl habt ihr momentan zur Situation auf dem Arbeitsmarkt? Hat sich da in den letzten Jahren viel gewandelt? Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr leicht Personal gefunden? Und was tut ihr, wenn ihr jemanden sucht? Also welche Gegenmaßnahmen habt ihr ergriffen für euch persönlich? Glaubt ihr, dass Arbeitgeber heute umdenken müssen, wenn sie Personal suchen? Celi?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, wie du vorhin gesagt hast, viel über Social Media gesucht und auch wirklich über Social Media auch tatsächlich gefunden. Und wichtig war für mich, aber auch für meine Mitarbeiterinnen, dass sie hier alle Freiheiten haben, die sie haben wollen. Also es gibt bei mir hier kein Handyverbot oder ganz bestimmte Arbeitszeiten, dann musst du da sein und dann bis dahin musst du arbeiten. Das gibt es einfach gar nicht. Solange die Arbeit erledigt wird, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, von wo und wie. Hauptsache die Fristen werden weggearbeitet und letztendlich ist es doch so, wir sind gar nicht hier. Also ich als Anwältin bin kaum im Büro. Ich bin ständig unterwegs, irgendwie vor Gericht mit Mandanten etc. Und der Laden gehört eigentlich meinen Mitarbeiterinnen. Das heißt, ich muss mich so ein klein wenig denen unterordnen. Und ich glaube, das muss sich vor allen Dingen ändern.
Ilka, wie siehst du das?
Ja, also es ist wirklich schwer, Personal zu finden, geeignetes Personal und auch passendes, wobei ich echt viel Glück hatte. Also ich habe jetzt nicht lange suchen müssen. Es kamen ausreichend Bewerber rein und ich hatte die Auswahl und habe ein echt gutes Team gefunden und zusammengestellt. Und wir wachsen ja auch regelmäßig. Und was halt wichtig ist, was ich jetzt gesehen habe, ich bin ja auch beim Forum bei der Jungen Anwaltschaft aktiv und habe da auch gemerkt, dass dann die Anwälte, gerade Nürnberger, Fürther Raum, darüber meckern und jammern, dass es keine Anwälte gibt, die sie finden, die bei denen arbeiten möchten. Aber dann liegt das echt daran, dass die nichts mehr anbieten. Also die erwarten immer noch die gleiche Arbeit von einer Anwältin oder von einem Anwalt, der halt von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr da ist. Aber das funktioniert in der Realität nicht. Also auch wenn man dann denen sagt, ja, sie kriegen einen höhenverstellbaren Schreibtisch, reicht das nicht. Also die Mitarbeiter wollen vor allen Dingen Flexibilität und ein bisschen freier in ihrer Entscheidung sein. Die wollen auch selbstbestimmt arbeiten. Also die möchten nicht alles vordiktiert bekommen, also und selbstständig arbeiten. Und das ist, glaube ich, immer die Schwierigkeit, dass dann viele kein geeignetes Personal finden, weil die einfach nicht attraktiv als Arbeitgeber sind. Und auch nicht auf die individuellen Bedürfnisse eingehen von ihren Mitarbeitern. Also deswegen werden die weiterhin auch diese Schwierigkeit haben, wenn die nicht umdenken und sich ein bisschen mehr nahbarer zeigen und menschlicher vor allen Dingen.
Das glaube ich auch. Ich habe eine ganz spannende Folge aufgenommen mit Sebastian von Glahn von Talent Rocket. Und der ist, wie ich, der Auffassung, dass sich der Arbeitsmarkt insofern geändert hat, als dass sich nicht mehr die Bewerber beim Arbeitgeber bewerben müssen, sondern der Arbeitgeber selbst bewerben muss bei den Bewerbern. Was sind aus eurer Sicht mal so als Tipp für alle, die gerade suchen, ganz egal ob Rechtsanwaltsfachangestellte oder Anwälte für die Kanzlei, was sind denn Dinge, die das Personal schätzt? Was wollen Bewerber? Also Stichwort Verantwortung, Homeoffice, sonstige Privilegien. Was sind aus deiner Sicht da wichtige Dinge, die ich anbieten muss, Seli?
Also das, was letztendlich Ilka eben schon gesagt hat, ich muss als Anwalt nahbar sein und nicht auf meinem hohen Ross sitzen und vorgeben. Ich muss, glaube ich, lernen, loszulassen und zu sagen, okay, jetzt macht erstmal und wir schauen dann am Ende des Tages. Es gibt fast nichts, was später nicht glatt gezogen werden kann und worüber man sich halt eben später mal unterhalten kann. Aber ich glaube, ja, der ältere Herr im Anzug, nicht böse gemeint, ja, in seinem dunklen Kämmerlein und man hat Angst, ins Büro zu treten und bleibt so lange hinter der Tür und klopft an. Nee, das muss, glaube ich, erstmal weg. Man muss als Person nahbar sein und alles andere würde sich im Laufe der Zeit entwickeln, ohne Probleme.
Also im Prinzip ein offenes Ohr vor allem auch für die Bedürfnisse haben, ansprechbar sein. Ilka, wie sieht's bei dir aus? Welche Gimmicks, Freiheiten haben deine Angestellten? Also arbeiten die teilweise im Homeoffice? Weil das habe ich immer so rausgehört, ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielen, ja, gerade nach der Pandemie, nachdem man sich dran gewöhnt hat, sehr, sehr wichtig ist, auch für die eigene Flexibilität, Verantwortung. Welche Privilegien, was sind aus deiner Sicht so die wichtigen Aspekte, mit denen ich als Arbeitgeber punkten kann? Weil ich will Personal ja nicht nur finden, ich will es ja auch halten.
Also Homeoffice ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist sogar schon eine Selbstverständlichkeit, dass man das anbietet für die, die wirklich im Homeoffice arbeiten wollen. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die wollte wegen der Kinderbetreuung im Homeoffice arbeiten, hat jetzt aber festgestellt, dass sie in der Kanzlei besser arbeiten kann, einfach auch, weil der Büroarbeitsplatz viel besser eingerichtet ist als das Homeoffice. Andere wollen im Homeoffice arbeiten, um dann wieder das Kind rechtzeitig abholen zu können und nicht 50 Minuten in der Bahn zu sitzen. Also das ist schon wichtig. Und was man dann halt auch machen muss als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, dass man denen dann auch entsprechend das Vertrauen entgegenbringt. Also viele Anwälte wollen kein Homeoffice zur Verfügung stellen, weil sie entweder nicht bereit sind, zu digitalisieren, also außerhalb von Handakten zu arbeiten, oder weil sie nicht bereit sind, den Mitarbeitern zu vertrauen, dass sie auch tatsächlich arbeiten, wenn die zu Hause sind. Und aber also das wollen die schon. Also deswegen bekommt man, also bei mir in der Kanzlei bekommt man eigentlich alles, was man so will.
Aber das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Das habe ich auch immer wieder gehört. Ja, ich sehe dann ja gar nicht, ob die zu Hause auch wirklich arbeiten. Also ich persönlich bin der Auffassung, dass du das sehr wohl merkst am Output. Ja, also das würde ich ja merken, wenn die alle nicht arbeiten. Ich bin auch die meiste Zeit tatsächlich im Homeoffice, nicht voll, aber viel. Ich habe eher das Problem, dass ich zu Hause zu viel arbeite, weil dann habe ich nicht irgendwann Feierabend, zu dem ich langsam mal nach Hause gehen muss. Ich vergesse dann immer die Zeit, wenn ich vertieft bin. Wie sind denn deine Erfahrungen, Ilka? Vielleicht kannst du einigen Kolleginnen und Kollegen da draußen ein bisschen die Angst nehmen. Wie funktioniert das bei dir und den Angestellten im Homeoffice?
Das funktioniert sehr gut. Also ich habe ja schon immer eine Arbeitszeiterfassung. Also man stempelt sich mit einer App ein und wieder aus oder auch wenn man eine Pause macht, Kaffeepause, wie auch immer. Und im Homeoffice haben die ja auch ihren Laptop und ihren Bildschirm und arbeiten dann sozusagen remote. Und die meisten arbeiten auch tatsächlich dann effektiver in der Zeit, weil dann das Telefon vielleicht nicht so oft klingelt wie vorne am Empfang. Man wird nicht so oft unterbrochen. Also Mandanten kommen auch nicht rein. Also manchmal gibt's ja hier echt Laufkundschaft, die da noch spontan irgendwas haben. Also man kann schon sehr konzentriert im Homeoffice arbeiten und meist schafft man dann auch in der Zeit eher was. Also gerade meine jüngste Anwältin, die ich hier habe, die ist nur am Montag hier. Und das ist wirklich ihr Tag, wo sie am wenigsten schafft. Also das ist jetzt auch nicht schlimm oder böse gemeint, einfach nur, weil wir uns dann immer in der Zeit sehr besprechen. Aber das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass wir sehr effektiv arbeiten also viel gezielter, weil man sagt, okay, Montag müssen die ganzen Besprechungen laufen und alles, was organisatorisch noch abgestimmt wird, und dann Dienstag bis Freitag wird in Ruhe abgearbeitet, und das sorgt natürlich auch dafür, dass hier dann keine Überstunden entstehen. Gibt es einfach nicht.
Finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Es fällt natürlich so, dass das Gespräch in der Kaffeeküche fällt weg, die Unterbrechungen. Ich habe das im Büro auch, deswegen kann ich im Büro keinen Podcast aufzeichnen, weil eben ich nicht verhindern kann, dass zwischendrin jemand anruft, dann hast du wieder einen Cut oder es kommt jemand ins Zimmer. Ich zeichne auch wegen der Akustik immer lieber zu Hause auf. Finde ich ganz spannender Aspekt, und ich finde es toll, dass ihr da so flexibel seid beide und die Zeichen der Zeit erkannt habt. Wir halten also fest, Bikerinnen sind besseren Arbeitgeberinnen. Sili, an dich habe ich jetzt im Speziellen noch eine Frage. Du hast es vorhin schon angedeutet, zwei Kinder, du bist also Anwältin und Mutter und auch sehr erfolgreich. Wie geht das? Wie löst du das mit deinen Kids? Wie alt sind die jetzt gerade und sind die oft in der Kanzlei? Wie schaffst du das?
Also mittlerweile sind sie zum Glück nicht mehr so oft in der Kanzlei. Sie ist 15 und er ist 9. Und eine Zeit lang hatte ich eigentlich die Kanzlei in eine Fahrradrennstrecke umgebaut. Und die waren tatsächlich regelmäßig hier. Aber ich glaube, das geht nur mit Unterstützung. Also mein Partner, der war immer da. Meine Mama, mein Papa. Also nur Unterstützung von außen. Dann funktioniert es wirklich einwandfrei. Ja, und an all diejenigen Mandanten, die ein Problem damit hatten, dass die Kiddies gerade mal hier durch die Gegend gerauscht sind, da blieb im Prinzip nur noch übrig zu sagen, ja, entweder das oder gar nicht, ne? Also da lasse ich mir auch nicht reinreden. Und ich habe total gerne Kinder und Tiere hier, also.
Find ich großartig, ist ja auch Teil des Lebens. Jetzt will ich natürlich wissen, gibt's, also ich meine, die Kinder sind jetzt schon größer, aber gibt's die Rennstrecke noch im Büro?
Eine Rennstrecke nicht mehr, aber dafür eine Playsy.
Oh, das.
Also, aber nee, nein, leider nicht mehr. Wobei ich muss sagen, vor 4 Wochen war es gewesen, da war ich am Telefonieren gewesen, dann wurde die Tür aufgemacht und ich dachte nur so, wer ist denn da? Gucke durch, aber noch bevor ich durch meine Bürotür gucken konnte, war ich schon mit dem Fahrrad hinten im Büro drin. Ne? Also zwischendurch kommt es immer mal wieder vor, ja.
Und an der Stelle möchte ich mal allen Erwachsenen da draußen einen Tipp geben. Es ist total großartig, mit dem Fahrrad durch Büroräume zu fahren. Ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich war noch in der Geschäftsführung der Kammer Hamburg. Ich hatte immer Angst, dass mein Fahrrad unten geklaut wird. Und wir hatten einen Aufzug, also ich konnte das Fahrrad mit hochnehmen. Es parkte also immer im Büro. Und ich habe auch da gelegentlich eben sehr lange abends gearbeitet. Und es gab einen sehr, sehr langen Flur. Und ich war tatsächlich allein. Es hört ja hoffentlich jetzt keiner aus der Kammer Hamburg zu. Und wenn doch, dann ist es eben so. Verhaftet mich. Und dann habe ich wirklich das Fahrrad mir geschnappt und dachte so, ich wollte immer schon mal diesen Flur lang fahren. Ist ja keiner da. Und dann bin ich den 3-4 Mal rauf und runter gefahren. Und ich glaube, es gibt sogar noch ein Handyvideo davon. Und es ist großartig. Also wenn ihr euch den Feierabend verdient habt, fahrt doch einfach mal mit dem Fahrrad durchs Büro. Ich finde, das macht wirklich Spaß. So, ein anderes Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, das euch beide betrifft, zum Teil aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir waren vorhin schon bei dem Thema, ja, wirtschaftliches Arbeiten. Und mir begegnet in letzter Zeit immer mal wieder so das Thema Pflichtverteidigergebühren. Das gibt es natürlich in anderen Rechtsgebieten dann als Pendant PKH, Beratungshilfe. Da würde ich mit euch auch gerne mal drüber sprechen. Ihr seid Unternehmerinnen, keine Frage. Habt ihr viele Pflichtverteidigungen bzw. PKH-Mandate oder Beratungshilfe, Ilka?
Das ist zum Glück jetzt eine Mischung, also weil immer mehr eine Rechtsschutzversicherung abschließen, aber ich habe wirklich sehr viel Beratungshilfemandate und Prozesskostenhilfemandate, allein schon wegen meiner sozialrechtlichen Fälle, weil das meist die sind, die eben, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht so stimmen, dass sie sich einen Anwalt selber leisten können, und die kommen halt mit einem Beratungshilfeschein. Oder alle Streitigkeiten, die mit Lohn zusammenhängen, klar haben die jetzt aktuell kein Geld, dann bekommen die natürlich auch einen Beratungshilfeschein für die Tätigkeit dann.
Jetzt mal Hand aufs Herz, weil ich komme drauf, weil ich mich kürzlich mit Ronen Steinke unterhalten habe. Da ging es natürlich um die Pflichtverteidigergebühren. Er hat ein ganz, ganz großartiges Buch geschrieben, über das ich mit ihm sprechen musste. Wie sieht's aus, Ilka? Bist du der Auffassung, dass man mit den Gebühren, die du da bekommst, überhaupt effektiv wirtschaftlich arbeiten kann?
Nein, absolut nicht. Also die Beratungshilfe, wenn man die Tätigkeit nimmt, ich glaube brutto, rechnet man 133 Euro ab. Das beinhaltet, der Termin muss mit dem Mandanten vereinbart werden, man führt eine Beratung durch, man muss die Unterlagen sichten, man muss ein Schreiben erstellen. Alle Schreiben gehen vorher als Entwurf an den Mandanten, falls man doch was falsch verstanden hat. Dann muss man denen das Schreiben nochmal erklären, warum man das jetzt so gemacht hat. Irgendwann wird es dann rausgeschickt und das ist absolut unwirtschaftlich. Also jede Beratungshilfe, Mandant ist unwirtschaftlich. Also das ist wirklich, das macht man, weil es gehört einfach dazu, also solche Mandate auch anzunehmen und zu bearbeiten, weil jeder hat halt das Recht auf Zugang zum Recht. Aber das kann man einfach nicht machen. Also die Argumentation ist ja, das ist eine Mischkalkulation, dafür kommt mal wieder ein gutes Mandat. Aber die Mischkalkulation gibt's im Sozialrecht nicht, weil die Gebühren daher auch sehr niedrig sind. Deswegen muss man dann, deswegen bin ich auch zum Arbeitsrecht gekommen, also weil das sehr gut miteinander funktioniert. Aber ja, also gerade für Berufseinsteiger wäre das ja richtig schlecht, also mit Beratungshilfe anzufangen.
Guter Punkt im Sozialrecht. Und ich höre immer wieder ganz oft, Nichtjuristen haben einfach keine Vorstellung davon. Da klingt ja jetzt 133 Euro, das ist doch ein geiler Stundensatz. So, de facto ist es aber ja kein Stundensatz. Deswegen für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, mal so als Beispiel im Schnitt, wie viel Zeit investierst du in so ein Beratungshilfemandat, wenn all das mit reinfließt, was du gerade eben so geschildert hast, so einfach im Durchschnitt, wahrscheinlich hast du da ja ungefähr ein Gefühl dafür.
Also wenn es gut läuft, so 2 Stunden aktive Arbeit.
Und wenn es schlecht läuft?
Ja, dann mehrere Wochen. Nee, also so nicht, aber es sind schon mehrere Stunden. Also das ist gerade bei sozialrechtlichen Sachen, dann muss schon mehr erfolgen. Also das Schreiben kostet mich schon sehr viel Zeit. Und dann noch die Stellungnahmen, die vielleicht erforderlich sind, oder müssen nochmal Unterlagen eingereicht werden, um jetzt den Anspruch zu prüfen, gerade so bei Grad der Behinderung. Also es sind sehr aufwendige Mandate. Und das würde dann nur funktionieren, wenn ich gewinne. Also wenn ich gewinne, zahlt das ja der Gegner, also im Sozialrecht. Aber ich gewinne meist nicht, weil Behörden sich selten aufheben. Also die Erfolgschance ist immer sehr gering im außergerichtlichen Verfahren. Dann muss halt ein Klageverfahren eingereicht werden, was ja dann auch wieder über Prozesskostenhilfe läuft. Und da ist es ja auch so, dass zum Glück im Sozialrecht sind die Gebühren in der Prozesskostenhilfe genauso hoch wie die Regelanwaltsgebühren. Das ist ja im Arbeitsrecht wiederum nicht. Da sind die ja dann gedeckelt oder quasi halbiert. Aber also dieser Aufwand, der dahinter steht. Und wenn man dann doch über Prozesskostenhilfe abrechnen muss, muss man dann auch noch ewig lang mit dem Bezirksrevisor diskutieren, warum es ausgerechnet jetzt die Höhe der Gebühr ist und nicht eine andere. Also es ist sehr unattraktiv, solche Fälle zu behandeln. Aber man macht es ja trotzdem.
Ja, weil gerade Beratungshilfe musst du ja. Musst du ja, es sei denn, ja, Spricht ein wichtiger Grund eben dagegen im Einzelfall. Aber diese Diskussion, warum die Gebühren in der Höhe, und du hast schon gar nicht hoch angesetzt, die kenne ich persönlich auch. Seli, bei dir sind es wahrscheinlich dann eher Pflichtverteidigergebühren, PKH natürlich auch. Wie siehst du das? Also gerade, vielleicht sprechen wir mal über Pflichtverteidigergebühren, PKH hatten wir ja jetzt. Wie siehst du das? Kannst du da gerade im Ermittlungsverfahren, wie viel Zeit kannst du dir tatsächlich leisten? Es geht ja nicht ums Wollen, sondern ums Können. Wie siehst du das?
Also im Prinzip sehe ich das genau wie Ilka auch da. Es ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Also wenn ich mir dann überlege, dass du in einem Pflichtverteidigermandat, meinetwegen auch gleich im Ermittlungsverfahren, Akten bekommst, die 600, 700, 800 Seiten teilweise schwer sind und das dann für die Gebühr alleine die Zeit, ich habe jetzt noch nicht mit dem Mandanten gesprochen, sich in diese Akte hineinzuarbeiten und wirklich effektiv und vernünftig lesen und sich eine Strategie bereits im Ermittlungsverfahren zurechtzulegen, das deckt niemand.
Für alle, die jetzt nicht wissen, wie hoch die Pflichtverteidigergebühren sind, kannst du da mal ein bisschen um dich werfen mit Zahlen?
Also wir haben ja im Prinzip da die Verfahrens- und die Grundgebühr und da liegen wir roundabout bei brutto um die 400 Euro.
Da müsste dann ja auch mit drin sein, wenn du einen Mandanten in U-Haft hast, oder? Das ist ja auch alles mit drin, wenn du den besuchen musst und hast noch Aufwand.
Das Einzige, was du da letztendlich mit abrechnen kannst, ist deine Kilometerpauschale, was noch oben drauf kommt, aber das war's auch schon.
Und was ist dann da alles drin? Also das gesamte Verfahren, damit so der Nachwuchs da draußen sich vorstellen kann, was da alles.
Ich lasse den Mandanten jetzt mal gar nicht in die U-Haft, ja, sondern habe dann ein Verfahren mit Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren und Hauptverfahren. Ich rede auch nur von einem einzigen Termin vor Gericht und bin beim Amtsrichter. So, und am Ende des Tages lande ich da irgendwo bei 900 € Gutung.
Und wie viel Arbeit steckst du zeitlich, in Stunden gesprochen, durchschnittlich, in genau so einen Fall? Weil auch da könntest du ja jetzt, wenn du als Student so, ach Mensch, das klingt ja eigentlich ganz gut, das ist ja nur ein Termin, 900 €, das ist ja nur die halbe Wahrheit.
Das ist nur die halbe Wahrheit, weil im Prinzip fängt die Verteidigung nicht erst in der Hauptverhandlung an, sondern tatsächlich im Ermittlungsverfahren an. Auch da musst du, was Ilka gesagt hat, bereits ja eventuell vielleicht sogar die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, dass das Verfahren hier einstellungsfähig und würdig ist. Und die ganzen Telefonate, die wir machen müssen, wir sind zwar im Strafrecht, so viel müssen wir da zum Glück jetzt nicht unbedingt schreiben, aber was würde ich sagen, 5, 6, 7 Stunden, wenn du es ordentlich machen möchtest, klar, nicht auf einen Schlag, aber da kommst du hin.
Das denke ich auch. Was ich ganz gut finde, in anderen Ländern gibt's Stundensätze. Zum Beispiel für die Pflichtverteidigung. Da sind die, ich glaube, es war in der Schweiz, ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht vielleicht noch in den Niederlanden. Wer sich dafür interessiert, einfach nochmal in die Folge mit Ronen Steinke reinhören, da haben wir auch darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt. Und selbst die Kollegen, die in den Genuss kommen, nach Stunden abzurechnen in den jeweiligen Ländern, sagen, das reicht auch noch nicht. Auch damit kann man nicht effektiv arbeiten. Aber es kann sich eben nicht jeder einen Wahlverteidiger leisten. Auch da an dem Thema ist die BRAG immer wieder dran, auch an den RVG-Sätzen, weil da hat es ja bis zur letzten Erhöhung auch sehr lange gedauert und die war nicht annähernd das, was wir uns gewünscht hatten. So, ich glaube, wir haben unser Soll rund um den Anwaltsberuf erfüllt und klar, Mädels, wir spielen jetzt heute nicht mein Haus, mein Auto, aber ich möchte so ein bisschen mit euch über Familienmitglieder sprechen. Habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Wie lange habt ihr euren Motorradführerschein schon? Celi, ich glaube, du warst ein bisschen früher dran als wir.
Ich glaube, es war September 21.
Dann glaube ich, warst du die Erste. Ilka, wir beide waren gar nicht so weit auseinander. Ich habe August 22 meinen Führerschein gemacht. Du, glaube ich, kurz nach mir. Wir haben immer noch geschrieben, weil ich dir die Daumen gedrückt habe, dass du es auch schaffst. Wann hast du gemacht?
Ich glaube, das war auch im September 22.
Also alle drei, würde ich mal sagen, Spätzünder so ein bisschen. Das heißt, wir haben nicht gleich mit Klasse B auch Motorradführerschein gemacht, sondern eher so als gesettelte Ladies mitten im Berufsleben. Warum so spät und warum wolltet ihr das unbedingt machen, Celi?
Ich war immer schon Motorradfan. Also kennt ihr noch diese Mofa-Bikes aus den 80er, 90er, die Hercules?
Ja.
Damit habe ich ja damals schon unheimlich geliebäugelt. Und Papa und Mama haben dann mit 15 gesagt, Straßenverkehr zu gefährlich, du kommst da nicht drauf. Kannst du knicken. Und ja, hat dann halt eben doch ein paar Jahre länger gedauert, bis ich es dann doch hatte.
Aber besser spät als nie. Ich war auch schon immer Motorradfan. Ich habe geliebt, wie alt war ich denn das? 15, 16? Da gab es mal so eine Serie Renegade mit Lorenzo Lamas. Urteilt über mich. Fand ich großartig. Wollte auch unbedingt so eine Maschine fahren. Ilka, du bist ja jetzt noch ein bisschen jünger als wir beide. Aber im Grunde hast du eigentlich auch eher spät, finde ich, den Führerschein gemacht, also nachgelagert. Wie kam es dazu? Warum das jetzt noch machen?
Also Motorräder fand ich schon immer ganz cool und ich hätte, glaube ich, schon gerne mit 18 meinen Führerschein dafür gemacht, aber ich konnte mir gerade so meinen Autoführerschein leisten. Und dann kam das Studium und das Berufsleben dazwischen und dann hatte ich das auch irgendwie aus den Augen verloren. Es war zwar cool, aber dann dachte ich, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr damit anfangen. Aber dann habe ich ja meinen Mann kennengelernt, der ja Motorrad fährt Und der ist dann halt immer ohne mich gefahren und das war dann auch doof. Und dann dachte ich, gut, dann muss ich mich jetzt anmelden und mache meinen Führerschein.
Ich finde das super großartig. Ich habe jahrelang, also ich weiß gar nicht wie lange, immer gedacht, ach, ich möchte irgendwann will ich mal Motorrad fahren. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, wann ist denn irgendwann? Ich bin schon uralt, wenn ich jetzt wandern.
Nein.
Also idealerweise hätte man es gleich mit dem Autoführerschein gemacht. Aber ich habe mir gedacht, dieses irgendwann, wann soll das sein? Und ich sage, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich mich an meinem Geburtstag angemeldet. Tatsächlich habe ich mir selber zum Geburtstag geschenkt. Und mein Mann fährt nicht. Und ich habe zu ihm dann gesagt, Schnucki, ich mach auch eine Sissy-Bar hinten drauf, du kannst dann mitfahren. Das fand er dann so scheiße, dann hat er sich selber auch angemeldet zum Führerschein. Und jetzt können wir immer zusammenfahren. Was ich natürlich von euch wissen muss, was fahrt ihr? Wer ist euer Partner in Crime? Also ich weiß es, aber die Lauscher da draußen ja nicht. Seli, was fährst du?
Ich fahre eine Kawasaki Z650.
Eine Ninja.
Also Naked Bike.
Ja, ja. Sehr, sehr schick. Ihr habt es ja schon gesehen. Ilka, du?
Genau, also ich fahre auch Cover, das war mein Fahrschulmotorrad, aber ich fahre auch mein Naked Bike. Ich habe eine Husqvarna Wittpillen 701.
Wow. Es ist die Naked Bike Runde. Ich fahre auch ein Naked Bike. Meine Maschine ist eine BMW G310R. Ich hatte nicht ganz so viel Auswahl, weil ich so kurz bin und tiefer legen musste ich sie auch noch, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Jetzt will ich natürlich wissen, bin ich allein verrückt oder habt ihr euren Möppis auch Namen gegeben? Ilka?
Ich habe leider keinen Namen für mein Moped. Ich war jetzt auch wieder bei Freunden und die haben auch ihren Autos Namen gegeben und sogar unser Staubsauger hat einen Namen, aber mein Motorrad hat keinen.
Also ganz ehrlich, dem Auto einen Namen zu geben, ist wirklich verrückt. Auch dem Staubsauger. Also, Wobei mein erstes Auto hatte auch einen Namen. Ich meine, es ist ein Auto, es ist völlig absurd. Aber Motorrad, das geht schon klar. Seli, hat dein Möppi einen Namen?
Mein Möppi und mein Auto haben einen Namen. Mein Auto ist Winnie Pooh. Und Möppi Ferkel, die besten Freunde.
Oh, das finde ich tatsächlich niedlich. Meine, das wissen die Lauscher, glaube ich, schon, heißt Black Betty. Und vielleicht bin ich der Super-Nerd in der Runde, aber ich bin ganz ehrlich, ich laufe am Innenhof immer vorbei, wenn ich rausgehe und sehe sie da stehen. Und ich wünsche ihr auch einen guten Morgen und eine gute Nacht. Und manchmal kriegt sie auch ein Küsschen auf die Sitzbank. Ich glaube, das liegt daran, dass es bei mir so ein extrem großer Wunsch war, den Führerschein zu haben und mir ein Motorrad zu holen. Jetzt will ich natürlich noch wissen, wir hauen das jetzt mal raus. Wir sagen immer so, ja, Träume erfüllen, macht das unbedingt. Es ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Fiel euch das von Anfang an leicht? Weil jetzt mal unter uns, wir sind alle nicht mehr 18. Und was Neues zu lernen, ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Ist es euch leicht gefallen von Anfang an, Celi?
Nein, ganz sicher nicht. Also die Disziplin mitzubringen, sich hinzusetzen und wirklich für die schriftliche Prüfung zu lernen, fand ich grauenhaft. Es war schwierig vor allen Dingen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ach mein Gott, du kennst dich doch im Straßenverkehr aus, das wird schon. Also das, was ich wohl vergessen oder mittlerweile nicht straßenverkehrskonform gemacht habe, musste ich mir alles neu selbst bringen dann wieder. Ne? Angefangen vom Schulterblick.
Oh ja, das erinnere ich auch noch. Und das Motorradfahren selber, Ilka, wie ging es dir damit? Ich meine, ist das was ganz Neues oder bist du vorher schon irgendwie Mofa oder Roller oder so gefahren?
Noch nie. Also ich bin da ja wirklich ganz blauäugig rangegangen und habe mich einfach da drauf gesetzt aufs Motorrad und bin damit gefahren. Aber das war auch, also ich hatte schon sehr viel Respekt davor, entweder umzufallen oder zu stürzen oder ein Wheelie zu machen oder ähnliches. Und mein Fahrlehrer hat auch gesagt, die 18-, 20-Jährigen, die das so machen, die sind da ja, die wissen halt nicht, was wehtut. Und in unserem Alter weiß man schon, wie es wehtun kann und was passieren kann. Und dann hatte ich immer schon sehr großen Respekt davor. Und ich war auch immer sehr verbissen, dass ich das richtig gut machen muss jetzt. Also das ist ja, das war ja für meine Ehre, musste das ja alles ganz super sein. Und deswegen war ich da immer ein bisschen unlocker und habe extra lang gebraucht. Also Theorie war dann gar nicht mal so schlimm zu lernen dafür. Aber auf dem Übungsplatz in Schrittgeschwindigkeit Slalom zu fahren oder mit 30 um die Pylonen zu fahren, das war dann schon eher, wo ich länger gebraucht habe.
Das ging mir auch so. Ich habe mich so gefreut auf die erste Fahrstunde, dachte so, yeah, heute geht's los. Dann saß ich drauf und dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte tatsächlich auch wirklich Angst, die Maschine hinzuschmeißen. Habe ich dann gemacht. Dreimal flach geparkt, weil ich so klein bin, immer beim Anhalten. An der Stelle ganz liebe Grüße an Matthias, den besten Fahrlehrer der Welt. Ohne den hätte ich das nicht geschafft und er wird auf ewig einen Platz in meinem Herzen haben. Und ich hatte dann tatsächlich, ich finde, das kann man auch mal irgendwie offen erzählen, ich hatte eine richtige Blockade. Ich glaube, in Fahrstunde 2 und 3 habe ich so gleich dreimal flach geparkt. Und dann ging es los. Das hat mich wirklich Zeit gekostet, diese Kopfblockade wieder abzubauen. Ne? Weil jedes Mal vorm Anhalten denkst du, boah, leg bitte nicht wieder hinten. Dann machst du es natürlich. Klar, weil du es gerade gedacht hast. Ich fand es auch wirklich schwierig, aber ich bereue nichts. Und jetzt so für alle da draußen, die gerade für welche Prüfung auch immer lernen müssen. Wir drei sind gestandene Anwältin. Hattet ihr vor der Prüfung Angst? Ilka?
Ich war richtig aufgeregt. Das war schon nach dem Examen, habe ich gesagt, ich schreibe nie wieder eine Prüfung. Dann habe ich ja nochmal 2 Fachanwaltstitel gemacht und jedes Mal habe ich gesagt, das war meine letzte Prüfung. Und dann musste ich für die Theorie ja lernen. Das war noch okay und eigentlich bin ja dann immer mit 0 Fehlerpunkten so durchgekommen. Aber dann an diesem Prüfungstag selber, da hatte ich so Puls, dass meine Uhr schon Alarm geschlagen hat, ob ich jetzt gesundheitliche Schwierigkeiten hätte. Also das war Horror, aber ich glaube, das war so mehr so, mir wurde ja dann gesagt, ja, das bestehen doch hier 16- und 17-Jährige, die hier sitzen. Das war dann so mehr so die Angst vorm Versagen, die hing dann noch vom Examen so ein bisschen nach. Und am Ende war ich dann die Erste, die abgegeben hatte und hatte 0 Fehlerpunkte, aber völlig umsonst Angst gehabt. Aber das ist so Prüfungssituation, man ist da einfach gebrandmarktes Kind.
Wie ging es dir, Sally?
Im Prinzip ähnlich wie Ilka auch. Wobei ich mir viel mehr Sorgen um die praktische Prüfung als um die theoretische gemacht hatte. Weil ich da immer jemanden im Sinne von Prüfer habe, der hinten drauf guckt. Das fand ich immer ganz, ganz grauenhaft. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber wenn diese Schmetterlinge im Bauch so wild werden, dass einem schon schlecht wird und man selber nur noch in so einem Tunnel drin ist und denkt, wann sind die 45 Minuten denn, na, sogar 60 Minuten, Fahrzeit rum. Also es war grauenhaft.
Das ging mir ganz genauso. Ich fand das Lernen für die Theorie nicht so schlimm. Also ich habe das mit so einer App gemacht, gab es über die Fahrschule. Fand ich relativ easy. Ich habe die, ach Gott, ganz selten vorneweg mal so fehlerfrei irgendwie gehabt, die Prüfung, weil dann machst du halt ladida und gehst das dann halt durch. Bei der theoretischen Prüfung kam ich an, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei der DEKRA habe ich gemacht, nicht beim TÜV. Und dann hatten die Computerprobleme und hatten alle meine Anmeldedaten. Ich meine, ja, du kannst heute nicht. Ich bin fast ausgeflippt, Puls hier. Es hat dann letztlich doch geklappt und ja, auch da, ich habe es auch mit 0 Fehlern geschafft. Ich fand es jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig, auch wenn man das in den Theoriestunden nicht hätte meinen können. Die waren bei uns wegen Corona tatsächlich online und die haben uns richtig tatsächlich auch ausgefragt in den Theoriestunden. Und ich saß da mit den ganzen 18-Jährigen, 19-Jährigen, ich war immer der Honk. Und ich wurde dann tatsächlich von ein, zwei, lieber Nico, ich grüße dich, auch immer ein bisschen veräppelt, weil immer so, ja, wie heißt denn das hier, diese vor der Bushaltestelle, wo du nicht parken, halten darfst und so, ist ja das eine Zickzacklinie. Und er so, das ist halt eine Zickzacklinie und die bedeutet, ich darf da nicht parken. Du wirst die Theorie nie bestehen, dein Führerschein, wenn du das nicht lernst. Ich so, Entschuldigung, ich fahre 25 Jahre Auto, ich muss nicht wissen, wie das heißt, aber ich weiß, ich darf dann nicht halten. Tatsächlich alle jungen Mädels und Jungs, die wussten das alles und ich habe erstmal gemerkt, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Tatsächlich auch so von den Verkehrsregeln, ich fahre jetzt, glaube ich, auch sehr viel besser, auch besser Auto. Praktische Prüfung fand ich furchtbar, ich war so aufgeregt, ich wollte das so unbedingt. Ich wollte so unbedingt. Er hat ganz zittrige Hände und das ist natürlich dann für Kupplung irgendwie ein bisschen scheiße. Ist dann alles gut gegangen und in dem Moment, ich habe dann einen kleinen Rüffel gekriegt, weil ich über irgendeine Sperrfläche habe ich ein bisschen angerissen beim Abbiegen irgendwo. Es war aber nicht schlimm. Und diese Anspannung, als die abfiel, ganz ehrlich, das war wie nach der mündlichen Prüfung im Examen. Und das war nur eine Führerscheinprüfung. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Du bist hier eine gestandene Anwältin, hast so ein Zipperlein und ich werde es nie vergessen. Dann sagt der Prüfer, ja, bestanden. Und die Fahrschule fährt ja mit dem Auto mit. Und dann bin ich ans Auto und wollte erstmal meine Sachen rausholen, kriegte die Tür nicht auf. Bis mein Fahrlehrer dann sagt, der Schnucki, wir sind mit dem weißen Auto gekommen. Du stehst hier an einem fremden schwarzen Kombi und versuchst, die Tür aufzumachen. Ich war so fix und alle. Ja, aber ihr da draußen, ihr seht, auch drei, ja, gestandene Damen können noch Prüfungsangst haben. Das ist völlig normal, nicht schlimm. Ja, und es gibt im Leben eben wieder immer wieder die ein oder andere Prüfung, der man sich stellen muss, die es aber wert ist, würde ich sagen. Jetzt will ich noch wissen, fahrt ihr das ganze Jahr oder seid ihr, wie die Biker-Community manchmal so böse sagt, Stricher? Also zur Erklärung, Stricher sagt man immer zu allen, die Saisonkennzeichen fahren. Die Saisonkennzeichen haben in der Mitte immer so einen Strich, also April bis Oktober, März bis November, Stricher. Fahrt ihr das ganze Jahr, Ilka?
Also ich fahre das ganze Jahr. Man weiß nie, wenn das Wetter mal wieder passt, dass man losfahren kann.
Und Celi, wie machst du es?
Ich bin Stricher. du bist tatsächlich aber so eingenudelt, dass man da tatsächlich meiner Meinung nach nicht fahren kann, weil es extrem kalt ist. Also ich darf nur bis Ende November fahren und Start geht dann im März wieder los, also nur 3 Monate.
Na gut, das ist nicht eine wirklich lange Pause. Ich bin ehrlich, ich war bei Zulassung der Maschine ein Stricher. März bis November. Und mein Mann hat dann seine Maschine fürs ganze Jahr angemeldet. Das konnte ich nicht ertragen. Die Vorstellung, dass dann vielleicht im November doch 1-2 schöne Tage sind oder Dezember und er kann fahren und ich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also entweder du darfst dann auch nicht fahren oder ich melde sie noch um. Und dann habe ich es auf dem letzten Drücker doch noch umgemeldet. Und in der Tat, ich weiß nicht, ob es am Klimawandel liegt oder überhaupt mildem Klima in Berlin. Ich konnte tatsächlich jeden Monat fahren. Die ganz kalten Tage habe ich ausgelassen, aber wir saßen im November noch draußen in Biker-Treffs. Also es war relativ warm im Winter. So, und bevor wir uns jetzt verquatschen, 2 Kleinigkeiten habe ich vielleicht noch. Was bedeutet euch beiden das Motorradfahren? Was gibt's euch, Ilka?
Oh, eigentlich ist das echt schön, nach einem langen Arbeitstag Motorrad zu fahren. Man muss da immer super konzentriert schon sein, weil man fährt ja eine Maschine und hat ja kein Airbag und nichts. Aber andererseits hat man eine super Aussicht von da oben. Also man sitzt ja immer ein bisschen höher und kann so ein bisschen schön durch die Gegend glotzen. Und dann ist das echt schön so. Also um runterzufahren, weil man kann gar nicht mehr an die Arbeit oder die Mandanten oder irgendwelche anderen Probleme denken. Und dann gibt es immer so ein schönes Gefühl von Freiheit und das ist dann so eine, da kann man richtig gut abschalten.
Ja, geht mir auch so. Und was sagst du, Sally?
Eigentlich genauso, Gefühl von Freiheit. Und ich glaube, nur noch fliegen ist schöner. Und 3 Mädels, ne? Das nächste Mal machen wir einen Fliegerschein.
Einen Flugschein? Ach, ich weiß gar nicht, ich bin ja gedanklich schon irgendwie dabei, eher, also Flugschein nicht, aber Trend geht ja zum Zweitmotorrad irgendwie. Da bin ich schon so ein bisschen am Überlegen. Mir geht es auch so. Also man muss wirklich sagen, es ist was anderes als Autofahren. Hochkonzentriert die ganze Zeit. Du musst viel mehr vorausschauen für andere Verkehrsteilnehmer, weil du einfach schnell übersehen wirst und es ist einfach gefährlicher. Aber mir geht es auch so. Nach den ersten 10 Metern, der Kopf ist aus. Voller Fokus. Und wenn man dann eine schöne Strecke hat, hier in Berlin kannst du ja schnell nach Brandenburg, gibt es auch ein paar Kurven. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so viele Wuhu-Gefühle hatte, als auf einer kurvigen Strecke, jetzt Lausitz oder Brandenburg. Es ist einfach ganz großartig. Was wäre eure, das muss ich jetzt noch wissen zum Schluss, eure Traumtour mit dem Motorrad, Celi? Wenn du mal eine längere Tour machst?
Mit dem Motorrad tatsächlich in die Türkei.
Ja, kann ich verstehen. Ilka?
Das klingt richtig cool in die Türkei. Bei mir ist es ein bisschen kürzer. Ich würde mal gerne so durch die Fränkische, also bis in der Fränkischen war ich schon, aber dann auch von der Fränkischen nach Tschechien fahren, so nach Karlsbad. Soll eine richtig gute Strecke sein. Also das wäre aber so ein Ziel, was mal kurzfristig erreichbar ist auch.
Das ist machbar. Karlsbad habe ich jetzt nicht geschafft, aber Tschechien war ich schon. Zauberhaft. Super schöne Strecken, ganz großartig. Ich würde tatsächlich gerne, also meine Traum wäre tatsächlich Balkan. Also komplett Balkan. Ich gucke einfach so viele Moto-Vlogs und das ist ja Pflichtprogramm. Und das irgendwie langfristig. Also die Ausrüstung dafür ist da, das Zelt ist da, das Gepäck ist da, alles ist da, die Zeit fehlt. Aber irgendwie wird man das irgendwann noch hinkriegen. Jetzt waren wir schon bei Lieblingsdingen, jetzt komme ich zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmotorräder, Lieblingsrouten, Lieblingsurteile. Muss ja auch ein bisschen fachlich was dabei sein. Und für euch beide habe ich die folgenden drei Ls. Ilka, von dir würde ich gerne, weil ich es gerade schon gesagt habe und irgendwie, es geht ja so Richtung Mittag, dein Lieblingsessen.
Also mein Lieblingsessen sind Nudeln in allen Formen. Egal, italienische Pasta, chinesische gebratene Nudeln oder Nudeln in der Suppe. Ich könnte jeden Tag dasselbe essen, Nudeln.
Ja, Pasta rules, finde ich auch. Ja, eben auch in Form von Nudeln. Also ich habe gerade tatsächlich auch wieder kürzlich indonesische gebratene Nudeln gegessen. Liebe ich auch, absolut. Weil ich gerade eben selber mir das Stichwort gegeben habe, Lieblingsurteil, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Was ist ein Lieblingsurteil?
Ja, ich hatte das ist so ein Lieblingsurteil geworden, weil mich das so schockiert oder auch gleichzeitig fasziniert hat. Es gibt vom Bundesarbeitsgericht ein Urteil, das ist auch schon relativ alt. Ich weiß gar nicht, 2007 oder 2017, ich habe es mir falsch gemerkt, aber da ging es darum, ob eine Kündigungsschutzklage noch zulässig ist, weil der Rechtsanwalt hatte keinen Klageantrag gestellt, als er die Klage eingereicht hat. Der hatte nur geschrieben, wegen Feststellung und Raute 8221. Und so ist die Klage rausgegangen. Und Bundesarbeitsgericht hat zum Schluss gesagt, ja, die Kündigung war unwirksam und die Klage wurde halt noch rechtzeitig richtig erhoben und es musste gar kein Klageantrag gestellt werden, weil das konnte ja noch ausgelegt werden, weil der Klage war ja die Begründung beigefügt, die Kündigung selbst und auch der Arbeitsvertrag. Und dann wurde großzügig ausgelegt und da dachte ich, das ist so Realität. Also einmal diese, entweder die Kanzleien, die so in Masseverfahren irgendwelche Textbausteine raushauen und dann nicht mehr merken, wenn der Klageantrag fehlt, weil das DATEV-Programm oder was auch immer dann dafür genutzt wird, nicht funktioniert. Und auch, na eben, dass der Arbeitnehmer, oder das war in dem Fall eine Arbeitnehmerin, dass die so viel Glück hatte, dass die Rechtsprechung da so arbeitnehmerfreundlich ist.
Das finde ich in der Tat auch ein tolles Urteil. Das ist gar nicht so weit weg. Das kann einfach passieren. Ich bin für sowas übrigens der klassische Kandidat. Alles tausendfach, ja, pedantisch kontrollieren und dann oben nicht sehen, dass da noch eine Raute ist und was fehlt. Das ist so der Klasse. Schönes Urteil. Die Traumrouten, die hatten wir jetzt eben schon besprochen, aber aktuell deine Lieblingsstrecke fürs Motorradfahren?
Meine Lieblingsstrecke ist tatsächlich aktuell so vor der Haustür. Also ich wohne ja außerhalb von Nürnberg und wir fahren immer so schön raus, so Richtung Neustadt-Aisch. Also das ist eine super Traumstrecke, so, also super schnell erreichbar und man schaltet sofort ab.
Tatsächlich super schöne Gegend. Ich komme auch aus Franken ursprünglich. Wenn du mal länger Zeit hast, dann fahr tatsächlich mal Richtung Würzburg und dann hinten rauf in Spessart. Die Strecken durch den Wald sind der Knaller. Da kannst du so bei Aschaffenburg auch hinten rauf fahren. Super schön. Das habe ich noch nicht mit dem Motorrad geschafft, weil es ist einfach furchtbar weit von mir aus bis dahin. Aber Nürnberger Ecke auch super, super schön. Bin ich wirklich gerne. Seli, für dich habe ich natürlich auch drei Ls. Von dir, du bist so ein fröhlicher, positiver Mensch. Würde ich gerne wissen, dein Lieblingsmotto. Vielleicht kann ich mir was abkupfern.
Steht da. Hideous don't die.
Ja. Stimmt, ich sehe es hinter dir, das könnt ihr jetzt nicht, aber ich sehe es. Ideas don't die. Finde ich groß. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich klauen. Finde ich schön. Auch von dir würde ich gern wissen, dein Lieblingsessen.
Spaghetti.
Die Nudeln.
Spaghetti in allen Farben, Formen, mit allen möglichen Soßen. Also Spaghetti geht immer, auch wenn es nur mit Ketchup ist.
Ja, da würde ich jetzt aussteigen. Also Ketchup auf Spaghetti mag ich nicht. Ich weiß aber, viele mögen das, aber wir bleiben dabei, Pasta. Und wahrscheinlich, ja, ich bin sowieso verfressen und bei mir gehört tatsächlich bei jeder Motorradtour ein geplanter, köstlicher Stopp dazu. Also Essen zwischendrin ist ja sehr wichtig. Der Weg ist das Ziel, aber irgendwie brauchst du auch immer einen Snack, finde ich.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es albern, aber trotzdem frage ich dich jetzt nach deiner Lieblingsbeschäftigung.
Motorradfahren, gerade im Sommer.
Es hätte ja auch noch was anderes dabei sein können. Auf Häkeln hätte ich jetzt auch nicht getippt, aber es hätte ja sein können. Ich mache ehrlich gesagt auch nichts anderes. Und ich wurde tatsächlich gerade amtlich dafür gedisst. Ich war vor kurzem auf einem Motorradfestival und habe meine ganzen großen Vorbilder getroffen. Walle on Tour, Erik Peters, hier aus Berlin, Motorradbummler. Und wurde tatsächlich beguckt, warum ich so blasse Beine habe. Ja, wir hatten schon ganz tolles Wetter hier, aber ich fahre eben nicht mit kurzen Hosen. Und beim ersten Sonnenstrahl und der ersten Minute Freizeit hocke ich eben auch auf dem Möppi. Ich glaube, das eint uns. Liebe Celi, liebe Ilka, ich danke euch von Herzen für diesen fachlichen, aber auch freizeitmäßig interessanten Bikerschnack. Apropos Schnack, ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant. Werft mal einen Blick in die Brack-Mitteilung und das Brack-Magazin, beides natürlich digital. Und heute ganz wichtig, ein Blick in die Shownotes. Ich habe euch ganz viel zu Celi und Ilka zusammengestellt. Liebe Mädels, liebe Biker-Mädels, ich danke euch sehr für eure Zeit für dieses großartige Gespräch und ich denke, irgendwann müssen wir es mal hinkriegen, dass wir mal zu dritt eine kleine Tour machen. Ich meine, weit auseinander, aber irgendwie müsste man das eigentlich machen, ne?
Das wäre eine richtig gute Idee.
Absolut, wäre dabei.
Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Ich danke euch und bei mir ist schönes Wetter. Ich bin jetzt gleich unterwegs. Euch noch einen schönen Tag, ihr zwei.
Dann gute Fahrt.
Viel Spaß.
Ride safe. Ja.